jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Bettina Schausten.
Guten Abend. Noch ist Annalena Baerbock neu auf der internationalen Bühne. Die deutsche Außenministerin absolvierte im Dezember Antrittsbesuche, von denen es vor allem galt, keine Fehler zu machen und nicht in Fettnäpfe zu treten. Doch jetzt wird es ernst. Mitten in der sich zuspitzenden Krise an der ukrainischen Grenze ist Baerbocks Vermittlungsgeschick gefragt. Ihrem Antrittsbesuch heute in Kiew folgt morgen der in Moskau, wo sie es mit dem russischen Amtskollegen Lavrov zu tun bekommt. Neu auf der Bühne zu sein, ist das Vorteil oder Nachteil? Baerbock setzte heute in Kiew ganz auf Diplomatie. Andreas Künast hat sie begleitet.
Wenn die Außenministerin etwas sagen will, hat sie die Wahl, das Wort oder das Bild. Annalena Baerbock beginnt den Tag schweigend, aber ihre Botschaft ist gut zu verstehen. 10 rote Rosen am Denkmal der himmlischen 100, wie die Menschen in Kiew die 100 Väter, Söhne, Töchter nennen, die auf dem Maidan ihr Leben verloren. 2014, als sich die Ukraine für den Weg nach Westen entschied, für den sie bis heute besetzt, beschränkt, bedroht wird. Das Bild ist Baerbocks erstes Wort in der Ukraine. Die deutsche Außenministerin kommt in ein aufgewühltes Land, vor dessen Grenze 100.000 russische Soldaten stehen. Baerbock sagt Außenminister Kuleba zu, sich morgen in Moskau mit allen diplomatischen Mitteln für die Sicherheit der Ukraine einzusetzen.
Hinter uns liegt nun eine Woche erster Gespräche mit Russland. Mit einem Durchbruch innerhalb von wenigen Stunden haben wir nach Jahren des Schweigens nicht gerechnet. Wir sehen, und das ist offensichtlich, dass wir an sehr, sehr vielen Punkten meilenweit auseinanderliegen.
Die Ukraine ist in Aufruhr heute. Baerbocks Besuch fällt mit der Rückkehr von Ex-Präsident Poroschenko zusammen, der die Russlandpolitik seiner Nachfolger gefährlich nachgiebig findet und sich dafür von seinen Anhängern freudig durch Kiew schubsen lässt. Poroschenko kommt aus Polen und wird vom aktuellen Präsidenten des Hochverrats bezichtigt. Sie hier finden, es müsste andersrum sein. Wenn Präsident Zelensky unsere Interessen nicht schützt, wie sollen wir da von Deutschland verlangen, unsere Interessen zu schützen? Die Ukraine weiß, was sie von Deutschland verlangen kann und was nicht, so sehr sie auch auf ihre Geschichte verweist. Die Lieferung von Verteidigungswaffen lehnt die Bundesregierung ab. Wir wissen, wofür wir Waffen brauchen. Wir brauchen sie ausschließlich für die Verteidigung unseres Hoheitsgebiets.
Die Haltung der deutschen Bundesregierung mit Blick auf Waffenlieferungen, und zwar mit Blick auf eine restriktive Rüstungsexportpolitik, die ist ja nicht nur bekanntermaßen bekannt, sondern sie ist auch in unserer Geschichte begründet.
Präsident Zelensky würde sich gern mit Präsident Putin treffen, unter Beteiligung Deutschlands und Frankreichs, aber Putin ist skeptisch. Morgen will Baerbock in Moskau für dieses Gipfeltreffen werben. Es kommt auf Bild und Wort an. Auf jedes.
Ja, und wir wollen nachfragen bei Andreas Künast, der uns vom Maidan in Kiew zugeschaltet ist. Andreas, Annalena Baerbock hat ukrainische Forderungen heute gleich in mehreren Punkten enttäuscht. Inzwischen ist sie nach Moskau weitergereist. Wie zuversichtlich ist sie denn selbst, dass ihre Vorschläge da Gehör finden?
Naja, also das Ziel von Baerbock lässt sich herunterbrechen auf die Formel, keine Gespräche über die Ukraine ohne die Ukraine. Und es soll eben nicht mehr so sein wie in der vergangenen Woche, dass die Amerikaner und die Russen miteinander reden und die Europäer und da vor allem die Ukraine gezwungen sind, aus der Ferne zuzusehen. Baerbock will das einzige Format wiederbeleben, in dem sich Präsident Putin und Präsident Zelensky bisher die Hand gegeben haben. Das ist das sogenannte Normandie-Format, also ein Gipfeltreffen zwischen dem ukrainischen, dem russischen, dem französischen Präsidenten und dem deutschen Kanzler. Und sie will das gemeinsam mit Bundeskanzler Scholz schaffen, dass diese 4 an einen Tisch kommen.
Nun wird Russland sehr genau registriert haben, dass sich die Grünen-Politikerin Baerbock im Wahlkampf ja deutlich gegen Nord Stream 2, die Pipeline, ausgesprochen hat. Anders als der jetzige SPD-Bundeskanzler Scholz. Da wird man sie testen, oder? Ob Deutschland mit einer Stimme spricht.
Ja, und das hat heute schon begonnen, indem die ukrainischen Journalisten aus Nord Stream 2 und den doch unterschiedlichen Einschätzungen in der deutschen Ampelkoalition ein großes Thema gemacht haben. Es ist so, dass Baerbock diese Differenzen so ein bisschen versucht wegzureden. Und das gelingt auch ganz gut innerhalb der Regierung. Aber es gelingt nicht mehr gut innerhalb der Ampelparteien. Da ist jetzt doch zwischen SPD und Grünen ziemlich öffentlich auch der Streit entbrannt. Und das ist natürlich ein zusätzlicher Ballast auf Baerbocks Weg durch dieses doch schwierige diplomatische Gelände morgen.
Schwieriges diplomatisches Gelände. Dankeschön, Andreas Künast nach Kiew. Und da bleiben viele Fragen noch. Aus Berlin zugeschaltet begrüße ich jetzt Wolfgang Ischinger, exzellenter außenpolitischer Experte, lange Jahre deutscher Diplomat in verschiedenen wichtigen Positionen und noch der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Schönen guten Abend, Herr Ischinger.
Guten Abend.
Der Besuch der deutschen Außenministerin wird ja mit, wir haben es gerade auch noch mal gehört, durchaus ungeheuren Erwartungen fast verbunden. Was glauben Sie, kann sie tatsächlich ausrichten morgen in Moskau?
Ich bin in der Tat der Meinung, dass man die Erwartungen an das, was bei diesem Besuch erreicht werden kann, eher runterschrauben sollte. Wir dürfen diesen, das ist ja ein Antrittsbesuch der deutschen Außenministerin in einer außerordentlich komplexen internationalen Gemengelage, also tiefer hängen. Das Beste, was aus meiner Sicht herauskommen könnte, ich bin aber skeptisch, ob das überhaupt erreichbar wäre, ist eine Wiederbelebung des gerade ja schon erwähnten Normandie-Formats, also von tatsächlichen Gesprächen, Verhandlungen über die Lösung des Konflikts im Donbass. Das wäre schon viel.
Glauben Sie daran? Denn die Russen, Russland will ja vor allem mit den USA reden.
Exakt so ist es. Und deswegen bin ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, der Auffassung, man müsste eigentlich angesichts der jetzt entstandenen Lage unsere amerikanischen Freunde bitten, diese Verhandlungen vielleicht nicht zu führen, aber sich doch an ihnen direkt zu beteiligen, damit den Russen jemanden gegenübersetzt, den sie ernst nehmen.
Annalena Baerbock bekommt es bei Sergej Lavrov mit einem außenpolitischen Schwergewicht morgen zu tun, also ihr russischer Kollege, der fast 20 Jahre im Amt ist, der andere Neulinge auch gerne schon mal vorgeführt hat auf offener Bühne. Worauf muss sich Baerbock da einstellen?
Ich bin ganz sicher, dass die Außenministerin sich das Video genau angeguckt hat, wie vor einem Dreivierteljahr Sergej Lavrov den hohen Beauftragten der Europäischen Union, Josep Borrell, auf offener Bühne quasi abgewatscht hat. Das war schlimm. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist wichtig, Sergej Lavrov auch genau zuzuhören. Es gibt auf der Welt heute keinen Außenminister, weit und breit, der so lange Jahre dieses Amt innehatte und der alles, alles ganz genau weiß. Ich habe großen persönlichen Respekt vor den professionellen Qualitäten von Sergej Lavrov. Das ist ein schwieriger Kunde, aber es lohnt sich, mit ihm ernsthaft zu reden.
Das hat sie sich jedenfalls vorgenommen. Die Botschaft heute in Kiew Richtung Moskau war ja durchaus schon klar. Also EU, NATO, G7. Baerbock hat Deutschland da klar in diese Riege eingereiht. Vermutlich mit dem Tenor, der Westen meint es ernst. Reicht das? Hört Moskau diese Botschaft oder braucht es nicht doch schärfere Mittel? Auch die Frage der Nordsee-Pipeline Nord Stream 2, die auf den Tisch als Druckmittel gelegt werden muss?
Das klassische Konzept der NATO muss auch hier angewendet werden, nämlich eine Doppelstrategie. Einerseits Abschreckung, möglichst viel, möglichst glaubwürdige, umfassende Abschreckung und gekoppelt an ein Dialogangebot. Und bei der Abschreckung hapert es ein bisschen. Wenn man von vornherein Nord Stream 2 sozusagen aus dem Spiel nimmt, wenn dann andere Stimmen aus Deutschland Sanktionen zum Thema SWIFT, also dem internationalen Zahlungssystem, aus dem Spiel nehmen, dann erscheint die Abschreckungswirkung, die wir erzielen können, erst recht gering, nachdem wir schon erklärt haben, also Waffenlieferungen kommen für uns jedenfalls nicht in Betrag. Also ich sehe hier eine Schwachstelle bei unserem Beitrag zu einer umfassenden Abschreckungsstrategie. Denn das ist das Einzige, was das Kalkül Putins und der Kremlführung tatsächlich beeinflussen könnte, ist der Preis eines militärischen Vorgehens möglicherweise zu hoch. Dann wird das nicht machen.
Sagt Wolfgang Ischinger, unser außenpolitischer Experte heute Abend. Herzlichen Dank nach Berlin.
Danke.
So, wir kommen zur Corona-Lage. Die hat in diesen Tagen die Besonderheit, dass die Inzidenzen jeden Tag auf neue Höchstwerte klettern, die grassierende Omikron-Variante aber als milder eingeschätzt wird und so plötzlich Corona endlich erscheint. Irgendwann jedenfalls. Wohl das hat den Bundesgesundheitsminister dazu veranlasst, heute die klare Botschaft gegen Leichtsinn auszugeben, Omikron nicht zu unterschätzen. Ein Appell auch an die Gesundheitsminister der Länder, die heute Abend unter anderem über die weitere Teststrategie diskutierten, unter Vorsitz von Sachsen-Anhalt. Aus Magdeburg, Andreas Weise.
Später Nachmittag in Magdeburg. Der Glockenturm des alten Rathauses spielt die Ode an die Freude. Dass alle Menschen Brüder werden, oft nur ein frommer Wunsch in diesen Tagen. Circa 500 haben sich hier versammelt, alle tragen Masken. Sie wollen Flagge zeigen, sehen sich als Vertreter der großen Mehrheit in der Stadt und im Land.
Wir machen alles mit, wir lassen uns impfen, wir halten alle Beschränkungen ein und müssen trotzdem weiter und diese Beschränkungen auf uns nehmen, weil manche Leute meinen, sie brauchen das nicht zu tun. Wenn alle mitgemacht hätten von Anfang an, wären wir wahrscheinlich an einem anderen Punkt.
Im Grunde will eine Minderheit über die Mehrheit bestimmen und das ist nicht in Ordnung.
Zur selben Zeit gut 200 Kilometer weiter nördlich, Bundesgesundheitsminister Lauterbach zu Besuch in Schwerin bei Ministerpräsidentin Schwesig. Der Grund, klar, Corona und speziell die Omikron-Variante. Bisher sei Deutschland ganz gut mit dieser Welle klargekommen, so Lauterbach.
Deutschland ist es gelungen, die Verdopplungszeit bei der Omikron-Variante zu strecken auf mittlerweile über 6 Tage, fast 7 Tage. Das ist in anderen Ländern nicht möglich gewesen. Da waren die Verdopplungen zum Teil nur 2,5 Tage, 3 Tage.
Der Gesundheitsminister warnt aber davor, Omikron nicht ernst zu nehmen.
Wir haben halt sehr viele ältere Menschen, die nicht geimpft sind, die aber gleichzeitig viele Risikofaktoren haben. Und somit werden wir es in den nächsten, ja, vielleicht 7 bis 10 Tagen, werden wir eine verlässliche, eine brauchbare Information dazu haben, wie schwer diese Welle in Deutschland tatsächlich die, also Kapazitäten belasten wird. Und dann kann man über möglicherweise notwendige zusätzliche Maßnahmen sprechen. Jetzt wäre das verfrüht. Es kann sein, dass solche Maßnahmen gar nicht nötig wären.
Dann schnell zum nächsten Termin, Videokonferenz mit den Gesundheitsministerinnen und Ministern der Länder. Seit gut einer Stunde ist beschlossen, die niedergelassenen Ärzte zu unterstützen, indem Krankschreibungen per Telefon auch weiterhin möglich sind. Außerdem wurde besprochen,
wie wir wirklich eine einfache Impfkampagne noch mal machen, nicht nur für den Januar, sondern auch für den Februar. Und angesichts, dass wir noch eine einrichtungsbezogene Impfpflicht haben, wie wir diejenigen noch überzeugen können, sich bis zum 15. März impfen zu lassen.
Am Abend dann in Magdeburg wieder Bilder wie in den letzten Wochen. Demonstranten ohne Maske. Die Polizei löst die unangemeldete Versammlung auf. Gerangel, Festnahmen. Die Polizei hat bis in den späten Abend alle Hände voll zu tun.
Und wir bleiben noch beim Thema Corona, die detaillierten Zahlen. Jetzt in den Nachrichten, die aber mit einer neuen wichtigen Frist beginnen. Gundula Gausen.
Die Bundesregierung hat darauf hingewiesen, dass der Status als Genesener jetzt nach 3 Monaten ausläuft. Die Verkürzung von bisher 6 Monaten seit Samstag in Kraft sei auf die ansteckendere Omikron-Variante zurückzuführen, erklärte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Zugleich geht die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten zurück. Die Hospitalisierungsrate ist leicht gesunken auf 3,14. Die 7-Tage-Inzidenz erreicht währenddessen mit 528,2 einen neuen Höchststand. Das RKI meldete 34.145 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. 8.890 mehr als vor einer Woche. 30 Todesfälle kamen hinzu. Fast 5 Jahre nach der Anklage ist die deutsche Journalistin Meşale Letolu in der Türkei freigesprochen worden. Ihr war die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und Terrorpropaganda vorgeworfen worden. Dafür gebe es keine ausreichenden Beweise, so das Gericht heute. Tolu war im April 2017 in der Türkei festgenommen worden und saß mehr als 7 Monate zeitweise mit ihrem Kind in Untersuchungshaft, ehe sie 2018 nach Deutschland zurückkehren konnte. Justizminister Buschmann hat einen Entwurf vorgelegt, um den umstrittenen Paragraphen 219a streichen zu lassen, der, so formulieren es Kritiker, einem Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche gleichkomme. Der Paragraph sei rechtlich nicht haltbar, so Buschmann. Frauen würden auch im Internet Rat suchen und es könne nicht sein, dass ausgerechnet qualifizierte Fachleute nicht über Schwangerschaftsabbrüche sachlich informieren dürften. In der Krise um die insolventen MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern hat das Land vor Gericht einen Etappensieg erreicht. Zunächst muss ein Kredit in Höhe von 78 Millionen Euro nicht gezahlt werden. Das Landgericht Schwerin lehnte den Antrag des Werftbesitzers ab. Der asiatische Konzern Genting Hongkong habe keine existenzielle Notlage glaubhaft machen können. Der Insolvenzverwalter hat unterdessen mit der Auszahlung der Dezemberlöhne an die rund 2000 Mitarbeiter begonnen. Nach dem Ausbruch eines Unterwasservulkans vor den Küsten des südpazifischen Inselreiches Tonga ist das Ausmaß der Zerstörung weiterhin unklar. Seit der gigantischen Eruption ist das Archipel größtenteils von der Außenwelt abgeschnitten. Australien und Neuseeland erkunden die Lage aus der Luft und wollen schnellstmöglich mit Hilfslieferungen beginnen. Eine Britin kam in den Fluten des durch den Ausbruch ausgelösten Tsunamis ums Leben.
Nach der Wahl ist vor der Wahl. Nachdem in Deutschland nun die erste SPD-geführte Ampel auf Bundesebene regiert, stehen in diesem Jahr 4 Landtagswahlen an. Es dürfte interessant sein, ob die SPD sozusagen mit Kanzlerbonus weitere Erfolge einfahren kann und der CDU im Saarland, in Schleswig-Holstein oder in Nordrhein-Westfalen ihre Macht streitig machen kann. Im März macht das Saarland den Anfang, wo CDU-Ministerpräsident Tobias Hans in den Umfragen zurückgefallen ist. Der Wahlkampf dort hat begonnen und dass die Karten neu gemischt werden, darauf hoffen im einstigen Lafontaine-Land auch die Linken. Susanne Freitag berichtet.
Mit alten Hits in die neue Legislaturperiode. Die Linke an der Saar versucht, ihren ewigen Streit heute Abend wegzurocken. Spitzenkandidatin Barbara Spaniol hat Unterstützung von Fraktionschef Dietmar Bartsch aus Berlin. Die Umfragewerte im Keller, Oskar Lafontaine nicht mehr an Bord, kein leichter Wahlkampfauftakt.
Wir sind durch vielfachen Streit aufgefallen, aber gerade deshalb ist es eben wichtig, die Probleme der Menschen aufzunehmen, weil wir deutlich machen müssen, das interessiert uns und weniger die internen Auseinandersetzungen.
Orthopädische Einlagen aus einem neuen 3D-Druckersystem standen auf dem Terminplan von Ministerpräsident Tobias Hans. Zukunftstechnologien, Digitalisierung, seine Themen. Die CDU leidet unter der Niederlage bei der Bundestagswahl. Er hat sein Amt geerbt, muss es sich jetzt erkämpfen, an der GroKo will er festhalten.
Wir sehen, dass die anderen Parteien im Saarland teilweise Schwierigkeiten haben, sich aufzustellen, auch auf eine Landtagswahl vorzubereiten. Ich glaube, dass das schwierig wird, mit solchen Partnern zu regieren. Deswegen setzen wir auf Kontinuität, auch in der Großen Koalition unter der Führung der CDU.
In den Umfragen aber liegt sie vorne, Anke Rehlinger, Vizeministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin seit 8 Jahren. Auch sie will Landeschefin werden. Nochmal GroKo.
In welchem Zustand sich die CDU befindet, möglicherweise, wenn sie auf den Platz 2 einläuft, auch das vermag ich nur schwer zu beurteilen. Im Bund sieht man, sie ist sehr destabilisiert.
Mit FDP-Landeschef Oliver Luxitsch hatte Anke Rehlinger in Berlin zusammen die Ampel sondiert. Lief gar nicht so schlecht, sagt sie, und schließt Rot-Gelb nicht aus. Eine Ampel? Schwierig. Die Saargrünen waren so zerstritten, dass sie bei der letzten Bundestagswahl nicht mal eine Liste hatten. Die neue Spitzenkandidatin Lisa Becker muss jetzt die Parteilager einen. Nicht einfach. Die AfD will im Landtag bleiben, zerlegt sich aber mit einem innerparteilichen Rechtsstreit. Am Freitag erst entscheidet sich, ob sie in allen Wahlkreisen eine gültige Liste aufstellen kann. Der Wahlkampfschwerpunkt steht allerdings fest.
Das vordringlichste Thema ist logischerweise Corona, und die absurden und menschenverachtenden Corona-Maßnahmen unserer Bundesregierung, unserer Landesregierung.
Gestern Abend Filmfestivaleröffnung mit den GroKo-Partnern, die jetzt Wahlkampfkonkurrenten sind. Traditionell hält hier der Ministerpräsident eine Eröffnungsrede. Ob es im nächsten Jahr eine Ministerpräsidentin sein wird, entscheidet sich im März.
Ja, genau genommen am 27. Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen folgen dann im Mai. Und nun nochmal Nachrichten, Gundula.
Bundesfinanzminister Lindner hat bei seiner ersten Teilnahme an Beratungen der EU-Amtskollegen auf der Einhaltung der strengen Schuldenregeln der Eurogruppe bestanden. Sie seien entscheidend, um die Glaubwürdigkeit der Staaten gegenüber den Kapitalmärkten zu erhalten. Vor allem Frankreich fordert dagegen eine Diskussion über eine mögliche Reform der Fiskalregeln angesichts unterschiedlich hoher Schulden der Euro-Länder. Zentrales Kriterium für die Staaten bleibt dabei die Wirtschaftsleistung, die global unter der Pandemie leidet. China, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, stemmt sich dagegen mit dem Ergebnis eines robusten Wachstums von mehr als 8% im vergangenen Jahr. Frank, dabei hat das Riesenreich auch massive Belastungen und Krisen.
Ja, die das robuste Wachstum erschüttern könnten. Längst läuft es auch im Reich der Mitte nicht mehr rund. Erst die Stromausfälle auch in wichtigen Industrieregionen. Dazu der immense Einbruch auf dem für China so wichtigen Immobilienmarkt. Und nun droht mit Omikron eine neue Gefahr. Noch sind es wenige Städte, die abgeriegelt wurden. Erwartet wird aber, dass sich Omikron auch in der Volksrepublik rasch ausbreiten wird. Und dass es durch die strengen Restriktionen zu neuen Stillständen in Häfen, Fabriken und im Einzelhandel kommt. Chinas Wirtschaft droht, wie schon zum Ende des Jahres, weiter an Schwung zu verlieren. Erneut muss mit gestörten Lieferketten gerechnet werden, die Deutschland vor allem bei der Einfuhr von Halbleitern oder wichtigen Rohstoffen wie Silizium oder Magnesium treffen würden. Doch nicht nur das. Deutsche Autobauer erwirtschaften zwischen 30% und 40% ihres Umsatzes in China. Aber auch, so der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Stefan Schneider, für den Maschinenbau und die Elektrotechnik ist China von überragender Bedeutung. Als Absatzmarkt wohlgemerkt, und das ist die andere Seite des Problems, im bevölkerungsreichsten Land der Erde leisten sich viele Menschen, besonders in der aufstrebenden Mittelschicht, gerne Produkte made in Germany. Dies gilt allerdings nur, solange die Wirtschaft weiter kräftig wächst und nicht die Sorgen überhand nehmen.
Frank Bethmann, vielen Dank.
Gerne.
Zum zweiten Mal in Folge ist Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden. Der 33-jährige Pole setzte sich bei der Abstimmung des Weltverbandes FIFA gegen Lionel Messi und Mohamed Salah durch. Und zum Welttrainer gekürt wurde Thomas Tuchel vom FC Chelsea. Ein weiterer Triumph für den früheren Dortmunder und Mainzer nach dem Sieg der Champions League. In der deutschen Handballnationalmannschaft sind vor dem abschließenden Vorrundenspiel der Europameisterschaft morgen gegen Polen 5 weitere Spieler positiv auf Corona getestet worden. Nach Torwart Andreas Wolf sind auch Außen Kastening, hier Links- und Rückraumspieler Kai Häfner betroffen. Mit Lukas Mertens und Luca Witzke fallen nun 7 Spieler Corona-bedingt aus. Das ZDF überträgt die Partie morgen ab 17.45 Uhr. Nachdem Tennisstar Novak Djokovic Australien verlassen musste, kann sich nun Olympiasieger Alexander Zverev bei den Australian Open Hoffnungen auf seinen ersten Grand-Slam-Titel machen. Der Auftakt für die Titelmission gelang, obwohl Zverev beim Erstrundenmatch gegen Daniel Altmaier aus Kempen nicht ganz in Form war. In 3 Sätzen gewann der Hamburger das deutsche Duell.
Kino kann verführen, die Grenzen zwischen Realität und Illusion verwischen und kann entführen in Welten, in denen alles möglich scheint. Ein solches Kinokaliber startet diese Woche und darum kommt man gar nicht herum, denn Nightmare Alley, so der Titel des Films, wird schon jetzt als Oscar-Kandidat gehandelt. Das Spiel mit der Fantasie, ein skrupelloser Schwindler, der hoch hinaus will und dann tief fällt. Diese Geschichte führt in die 40er Jahre zurück und ist doch auch heute aktuell, findet Nadja Nasser.
Amerika Ende der 30er Jahre.
Hereinspaziert, bestaunt die Mysterien des Universums.
zu der bunten Truppe eines wandernden Jahrmarkts stößt ein neues Gesicht. Der charmante, aber zwielichtige Stanton Carlyle, gespielt von Bradley Cooper. Schnell erobert er sich einen festen Platz in der faszinierenden und bizarren Welt. Vor allem die Kunst der Manipulation interessiert ihn. Bei einem erfahrenen Hellseherpaar schaut er sich Tricks ab.
Ich sehe eine Frau, Abigail.
Oh Gott. Will Gedankenleser werden.
Zeig's mir.
Dir zeigen?
Bitte konzentrieren Sie sich auf das Objekt in meiner Hand, Professor.
Der alte Pete führt ihm vor, wie er so tut, als könne er mit Toten sprechen oder Geheimnisse enträtseln.
Was können Sie mir verraten?
Armbanduhr. Lederarmband. Messing. Nicht Gold. Ah, es war nicht deine ursprünglich, nicht wahr? Du hast sie eingesteckt. Hast sie gestohlen, ist es nicht so?
Was ist wahr, was ist falsch? Was ist eine Lüge, was die Wahrheit? Darum geht es und das sind wichtige Fragen, gerade heutzutage, wo wir sehen, wie uns Leute ständig alternative Fakten als Realität verkaufen wollen. Zum Beispiel manche Politiker oder Populisten. Und das ist erschreckend und verunsichernd und flößt mir Angst ein.
Eine Taschenuhr, Gold. Ich sehe noch eine Gravur.
Der ehrgeizige Stan steigt auf zum erfolgreichen Hellseher der feinen Gesellschaft, bis er die mysteriöse Lilith trifft.
Ich werde jetzt die Fragen stellen. Was befindet sich in der Tasche?
Fasziniert besucht Stan ihre elegante Praxis für Psychoanalyse, will sich mit ihr zusammentun, denn auch sie kennt profitable Geheimnisse ihrer Kundschaft.
Woher wussten Sie, dass ich es bin?
Was führt Sie her?
Sie gaben mir Ihre Karte, oder?
Nightmare Alley ist ein opulentes Meisterwerk. Ein Film noir im Stil der alten Hollywood-Klassiker mit Cate Blanchett und Bradley Cooper als geniale Gegenspieler.
Sie sind nicht gut. Und ich weiß das, denn ich bin's auch nicht.
Ich wollte eine moderne Version dieser Filme drehen, von denen alle beklagen, sie würden heute nicht mehr gemacht. Und ich wollte eine amerikanische Tragödie erzählen. Über Menschen, die schreckliche Entscheidungen treffen, weil sie besessen sind von Gier, von Erfolg und von Macht.
Wir hatten einige Hochstapler in der Vergangenheit. Wir werden ausgesiebt.
Guillermo del Toro ist ein poetischer, bildstarker Film gelungen, düster, grandios und mitreißend, über die Abgründe der Seele und das gefährliche Spiel mit der Lüge.
Das ist dann wohl eine Empfehlung. Ab Donnerstag im Kino und jetzt gibt's schon Montagskino mit einer Bestseller-Verfilmung, Der Schneemann.
Und um 0.05 Uhr direkt danach meldet sich Christopher Wehrmann mit unserem Heute-Journal-Update.
So ist es. Tschüss, bis morgen.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Die 10 wärmsten Jahre sind nach 2010 aufgetreten und sind hier aufgereiht. Und 2021 fällt auf den 6. Platz. Und das wärmste Jahr war 2016 bisher, so ähnlich wie das Jahr 2020 ganz an der Spitze. Aber die meiste Wärme wird von den Ozeanen und von den Weltmeeren aufgenommen. Und da zeichnet sich ein neuer Rekord für 2021 ab. Es ist das wärmste Jahr bisher in den Weltmeeren. Wir schauen aufs Wetter und da bekommen wir kalte Luft aus dem Norden, die sich weiter nach Südosten verlagert. Das Hoch dehnt sich aus und danach wird es kurzfristig trockener. Aber noch haben wir es mit Regen und Schnee zu tun. Schnee in den Mittelgebirgen. Das Ganze verlagert sich nach Südosten. Im Osten Deutschlands klart es auf und es wird dort am kältesten sein. Mit Temperaturen bis minus 3 Grad und 6 Grad plus ganz im Westen Deutschlands. Morgen dann in der norddeutschen Tiefebene viele Wolken, etwas Regen. Ansonsten auch mal Sonnenschein, zum Beispiel im Osten. Und den meisten Sonnenschein gibt es an den Alpen und im Südwesten. Dort wird es allerdings am kühlsten bleiben morgen mit Temperaturen von 2 Grad, so ähnlich wie im Vogtland. Am mildesten im Rheinland bei 8 Grad. Die nächsten Tage. Am Mittwoch gibt es im Nordwesten Regen, im Süden aber auch mal Sonnenschein bei 1 bis 7 Grad. Dann geht der Regen am Donnerstag fast überall in Schnee über. Nur im Westen Deutschlands kann es dann regnen, und das bei kräftigem Wind aus Nord. Damit einen schönen Abend.